Mainz gehört, der Podcast für, über, in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.
Neue Woche, neue Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, die einen lieben es und sehen es als Herausforderung. Die anderen laufen lieber ganz schnell davon, wenn das Thema bzw. das Schulfach auf den Tisch kommt. Mathematik. Aber auch für die gibt es Hoffnung, denn wir begrüßen heute zwei wirklich spannende Gäste, die es sehr gut verstehen, begreiflich zu machen, dass Mathe viel mehr ist als reines Rechnen und das, was wir in der Schule gelernt haben. Und dazu haben sie unter anderem in Mainz das Mitmachmuseum Ich mach Mathe gegründet. Was das genau ist und wie das entstanden ist, das erfahren wir jetzt. Herzlich willkommen, Stella und Kai Zerbe.
Hallo.
Schön, dass ihr bei uns seid. Ihr seid Mainzer, ihr kommt direkt aus Mainz, seid miteinander verheiratet, habt zwei Kinder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, genau.
Genau. Und Stella, du bist Begabungspädagogin.
Ja.
Was kann ich mir darunter vorstellen?
Ich bin Begabungspädagogin und seit diesem Samstag auch Etcher-Coach.
Was für ein Coach?
Etcher-Coach.
Etcher?
Ja, das
habe ich noch nie gehört.
Das ist auch nicht bekannt. Also da geht es um Begabungsförderung.
Mhm.
Das heißt, ich begleite Eltern hochbegabter Kinder bei dem Weg überhaupt mal zu verstehen, was ist das mit meinem Kind, was da passiert? Was ist bei meinem Kind eigentlich anders als bei anderen Kindern? Welche Probleme gibt es überhaupt? Viele dieser Kinder haben wirklich große Probleme. Die Familie haben große Probleme, was man von außen gar nicht so sieht.
Mhm.
Und die Eltern stehen halt immer sehr alleine damit da, weil es ist nun mal kein gesellschaftstaugliches Thema, Hochbegabung. Es wird meistens immer eher belächelt oder die Leute sagen, ja, es ist jammern auf hohem Niveau und das ist es eigentlich gar nicht. Also es gibt ganz furchtbar viele Dinge, die da so auf einen einströmen und die Eltern kann ich begleiten, ich kann die beraten, ich kann ihnen aufzeigen, welche Möglichkeiten sie haben, mit ihrem Kind zu arbeiten, was mit ihrem Kind zu machen.
Mhm.
Genau.
Hast du das Gefühl, dass es mehr hochbegabte Kinder zurzeit gibt oder immer mehr werden? Ich habe schon öfter in Foren oder auf Social Media gelesen, ach ja, heutzutage ist ja jedes zweite Kind hochbegabt. Oder kommen sie in der Schule nicht mit? Das ist halt, weil sie alle hochbegabt sind. Wie siehst du denn das?
Es gibt immer mehr Eltern, die das, glaube ich, gerne hätten, dass das der Grund ist. Weil es ist vielleicht natürlich ein schönerer Grund auf den ersten Blick, als zu wissen, okay, mein Kind hat einfach wirklich ein Problem, er kann das einfach nicht. Und nicht, der ist so gelangweilt und deswegen kann er es nicht. Mhm. Aber wenn man dann mal solche Eltern genauer kennenlernt oder in die Situation selbst vielleicht hineinkommt und merkt, dass es, also ich finde es persönlich ganz, ganz furchtbar schlimm, wenn man das Gefühl hat, okay, mein Kind hat Potenzial, mein Kind hat riesiges Potenzial und es hat keine Chance, das auszuschöpfen. Und so dieses Wissen zu haben und diese Hilflosigkeit, überhaupt nichts machen zu können. Ja, wenn mein Kind einfach es nicht versteht, dann kann man es coachen, man kann ihm helfen in Mathe oder so. Wenn mein Kind das aber alles versteht und aber einfach in seinem Kopf nicht damit klarkommt, dieses Potenzial, was es hat, auszuschöpfen, in Mathe vielleicht immer anders denkt, immer total verquer denkt und in unser Schulsystem nicht reinpasst, weil diese Kinder, die denken so viel anders, die denken viel komplizierter. Also da gibt es Kinder, die können Brüche rechnen und sitzen beim 1 plus 3, sitzen die dann da und man denkt sich, warum überlegt der so lange, was macht der denn so lange? Gibt es Kinder, die machen 3 Stunden Hausaufgaben für solche Sachen, weil die sich das dann komplizierter machen. Erstens haben die immer die Befürchtung, also nicht immer, teilweise haben die Befürchtung, der Lehrer will was viel Komplizierteres, kann doch gar nicht so leicht sein.
Mhm.
Und teilweise machen sie es einfach dann schwer. Dann gehen die hin und rechnen erstmal, die gucken sich das ganze Blatt an und überall da, wo eine 10 als Lösung kommt, schreiben sie die hin. Dann überall, wo eine 15 kommt. Und so geht das immer weiter. Deswegen brauchen die Stunden, die könnten es einfach runterschreiben. Und die stehen sich total im Weg selbst. Ja.
Mhm.
Also das ist, finde ich persönlich, total schlimm, wenn man als Eltern daneben dran steht und denkt, ey, kannst du gar nicht, aber warum macht das nicht und was soll ich denn tun?
Ja.
Weil da kann man ganz schwer helfen. Also diesem Kind kann man ganz schwer helfen.
Ja, aber schön, dass es dann Menschen wie dich gibt, die aus dieser Hilflosigkeit vielleicht raushelfen können. Ne?
Ja. Ich hoffe es.
Ja. Kai, was ist denn dein beruflicher Background?
Ach du Gott, jetzt wird's umständlich.
Ich bin
Diplom-Mathematiker, habe Diplom in Mathe mit Informatik gemacht und war während der Zeit auch im Informatikbereich selbstständig und habe dann aber festgestellt, dass das nicht die Welt ist im Informatikbereich, die mich irgendwie auf Dauer erfüllt. Das ist mir irgendwie zu schnelllebig gewesen und dann habe ich mir überlegt, was ich vielleicht doch sonst noch machen könnte, nachdem ich mein Diplom hatte und bin dann zu meinem ersten Gedanken, ich werde Lehrer, wieder zurückgekehrt, bin wieder an die Uni gegangen, habe dann Geografie dazu studiert, um dann an die Schule zu gehen, bin auch an der Schule gelandet während des Studiums noch, weil ich ja schon ein Diplom in Mathe hatte und dementsprechend unterrichten durfte und ja, während der Zeit an der Schule habe ich natürlich festgestellt, dass mir das Unterrichten einerseits sehr viel Spaß macht, aber andererseits es auch Dinge im Lehrerberuf gibt, die für mich irgendwie nicht so der die Erfüllung sind.
Zum Beispiel?
Ja, das ist immer so, ich sage jetzt mal, grundsätzlich administrative Dinge. Also man hat irgendwie sehr viele Gespräche dann irgendwie mit Eltern, wo es mit den Kindern nicht so läuft, wie es in irgendwie irgendeiner Form laufen soll. Man hat Dinge, die jetzt innerhalb der Schule wie Konferenzen und so weiter stattfinden, wo man sich denkt, warum genau sitze ich hier, wenn gerade die Fachschaft Deutsch darüber diskutiert, ob sie irgendwas machen wollen. Das passiert natürlich viel auf Fachkonferenzen innerhalb der Fächer, aber viele Dinge haben mich als Lehrer jetzt irgendwie ganz wenig beeinflusst, die da diskutiert wurden. Aber die Zeit ist natürlich weg. Und was vielleicht noch der entscheidendste Punkt ist, dass es in der Schule sehr schwer ist, einen gezielten Unterricht zu machen, weil man hat ja viele Schüler in einer Gruppe und die denken alle anders, die verstehen alle anders, die wenden alle anders an. Wir haben es ja von Stella gerade schon gehört. Da hat man im Zweifelsfall irgendeinen Hochbegabten, der denkt ganz anders und dann hat man einen dabei, der versteht es einfach nicht. Die Probleme der Schüler sind ganz, ganz unterschiedlich und Unterricht zu machen, der allen gerecht wird, ist, ich würde sagen, gefühlt ein Ding der Unmöglichkeit. Es gibt immer die, für die man es nicht macht. Die Entscheidung, für wen man den Unterricht macht, für die besonders Guten, für die besonders Schlechten, für die, die in der Mitte sind. Mit welchem Anspruch? Die und die sollen gerade noch einen Abschluss kriegen oder auch nicht. Das ist so eine Entscheidung, die für mich sehr, sehr schwer war. Und für mich sind homogene Klassen immer ein unfassbares Erlebnis gewesen, wo es in einer Klasse super funktioniert hat. Also jetzt homogen tatsächlich nur in Form von die Leistung ist ähnlich. Ja. Ne? Das war für mich so die schönsten Erlebnisse in der Schule, wenn man irgendwie das Gefühl hat, die ganze Klasse macht und tut und man leitet eigentlich überhaupt nicht wirklich an. Man gibt irgendwie so ein bisschen Input und irgendwie die Klasse entwickelt und macht und tut und findet das total toll, dass sie da selbst irgendwie gerade was machen.
Ja, ist auch frustrierend, ne? Wenn du dann keine homogene Klasse hast und hast da wirklich ein paar, wie nennt man, Nachzügler, die länger brauchen für den Stoff, die es vielleicht einfach nicht verstehen und du merkst, okay, die haben kaum Erfolge auch dann damit, ne?
Ja, die Erfolge sind natürlich ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also ich meine, jeder von uns zieht irgendwie seine Motivation aus Erfolgen, die er hat. Wenn man immer nur Misserfolge hat, wo soll die Motivation dafür herkommen, dass man weitermacht?
Eben.
Also egal, ob man das beim Sport hat oder wenn man ein Instrument lernt oder wenn man irgendwie Mathe oder eine Fremdsprache, was auch immer man lernt, man braucht irgendwie einen Erfolg. Und naja, nachdem ich festgestellt habe, dass ich gerne mit homogenen Gruppen arbeite und ich damals noch einen Vertretungsvertrag an der Schule hatte und der nicht verlängert wurde, kam ich mit der glorreichen Idee, wir machen uns selbstständig, zu Stella, die davon im ersten Moment nicht so hundertprozentig begeistert war.
Warst du gerne? Warum?
Warum? Ich bin so ein Mensch, ich hab's gern, ich hab gern so ein bisschen Sicherheit. Selbstständigkeit ist ja so der freie Fall eigentlich, ja. Also für mich gefühlt, ja. Weil es geht natürlich immer hoch, es geht runter mal, es ist am Anfang natürlich total schwer und ja.
Das stimmt, wobei die Festanstellung ja auch oft eigentlich nur die Illusion einer Sicherheit ist.
Das stimmt und man ist natürlich auch, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt gerade gesagt hast, du hast ja damals war auch so der Punkt, dass man halt sehr gefangen ist in diesem System, ja. Schule. Ja, das ist schon irgendwie, man ist so, man kriegt sehr viel vorgeschrieben und so. Und ich glaube, wir sind eigentlich beides Typen, die gerne ihr Ding machen. Das können wir jetzt.
Mhm.
Von daher, glaube ich, passt es schon ganz gut. Aber ich springe nicht so gern. Ich gehe das lieber gern langsam an. Und das war natürlich so der Sprung ins eiskalte Wasser. Ja?
Ja.
Das ging ja von jetzt auf gleich dann.
Also hast es dann doch gewagt. Das heißt, ihr beide habt euch zusammengetan und habt eure Berufe quasi zur Berufung gemacht, kann man sagen. Ne? Was ist passiert? Was habt ihr genau gemacht dann?
Naja, wir haben uns ein Konzept geschrieben. Was wollen wir eigentlich tun? Was können wir tun? Mhm. Und das Konzept sah zunächst mal vor, dass wir Nachhilfe in Mathematik anbieten und Kurse zur Vorbereitung auf Klausuren von Studenten oder aufs Abitur für verschiedene Gruppen. Das war mal so der erste Input, wo wir gesagt haben, okay, damit starten wir.
Darf ich ganz kurz nachhaken? Das heißt, Stella, du hast dich aber auch schon immer mit Mathematik gerne befasst oder das ist auch so dein Thema, kann man sagen, weil das gleich so klar war eben für euch beide.
Also eigentlich war mein Thema immer eher was Künstlerisches.
Aha.
Ich fand Mathe in der Schule nicht schlimm, nicht schrecklich und nicht langweilig. Ich fand viele Sachen faszinierend, aber dass ich mal was mit diesem Fach machen würde, das hätte man mir vor 20 Jahren nicht sagen dürfen. Also auf die Idee wäre ich wahrscheinlich nicht gekommen. Dadurch, dass wir ja aber uns schon länger kennen, als diese Idee jetzt existiert und der Kai die unglaubliche Fähigkeit hat, Menschen von Mathematik zu begeistern und ihnen die einzupflanzen, mehr oder weniger. Also wir waren im Mathematikum früher, was auch so dieser ganze Kern für ich mach Mathe dann am Ende ist.
Das ist in Gießen auch eine Mitmachausstellung?
Ja, das ist die erste gewesen. Das ist so die Mutter aller mathematischen Mitmachmuseen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es vielleicht sogar die Mutter aller Science Center ist. Ich weiß es nicht, aber das war so der Anfang. Und das fand ich schon immer toll. Die Kinder fanden es toll. Solche Sachen fand ich wirklich toll, aber Mathematik ist bei uns alltäglich immer dabei. Beim Esstisch, wenn man sich normal unterhält, wenn man zusammen essen geht, wenn man was trinken geht, es geht immer nur um Mathe.
Das ist erstaunlich, wie sehr Mathe doch tatsächlich auch in unseren Alltag, in unser ganzes Leben fließt, ohne dass es einem oft bewusst ist.
Ja.
Ja. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe.
Ja, du erinnerst mich bestimmt gerade, wo ich stehen geblieben bin. Ach so, genau, wie das mit Z-Quadrat anfängt.
Richtig, genau. Z-Quadrat.
Genau, und dann, das war der eine Gedanke. Und der andere Gedanke war, ich wollte irgendwas machen für Kinder, die großes Interesse oder große Begabung im Bereich Mathematik haben. Und dafür gab es im Grunde genommen zwei Gründe. Einmal, ich mag es, mit so homogenen und leistungsstarken Gruppen zu arbeiten und Dinge zu tun, die man denen nicht zutraut, dass sie das können. Also ich habe in der Schule eine Zeit lang die Intensivlernzeit in Mathematik betreut. Das ist nicht für die, die besonders intensiv Mathe üben müssen, dass sie es können, sondern genau das Umgedrehte, für die, die besonders gut sind, die einfach Zeit kriegen, mal Dinge zu machen, und die man normal nie machen würde. Und dann habe ich mit Sechstklässlern Stoff der 12. Klasse gemacht.
Wow,
also das geht schon. Man muss es halt entsprechend aufbereiten und man muss den Schülern die Angst davor nehmen, dass jetzt irgendein komplizierter Name kommt. Man kann die Namen auch erstmal weglassen. Und wenn die Schüler Interesse haben, sind die dazu durchaus imstande, das zu machen. Das hat mir immer Spaß gemacht. Also war das Ziel natürlich, solche Schüler irgendwie zu bündeln und mit denen solche Dinge zu machen, die da eigentlich in dieses Alter nicht reingehören. So, das waren die zwei Punkte, da wir sowas für unsere Kinder auch immer gesucht haben, aber das nie gab.
Das heißt, deren Leidenschaft ist auch die Mathematik, kann man sagen?
Haben wir irgendwie vererbt. Also ich wollte jetzt nicht sagen, aber also sie hat es ja gerade schon gesagt, Mathematik ist schon irgendwie was Allgegenwärtiges. Als ich unseren Großen in den Kindergarten gefahren habe, habe ich mit dem im Auto gerechnet, weil er es toll fand. Ja, und da war der 3 oder so und hat irgendwann sage ich zu Stella, das, was er da macht, ist eigentlich gerade Stoff 5. Klasse.
Wow.
Und natürlich wusste er das nicht. Und natürlich ist das auch was ganz Intuitives. Und er hat damals das Distributivgesetz benutzt. Wenn das Wort heute jemand hört, hat
das man was? Das,
ja, das heißt Distributivgesetz, ne? Distributare heißt das, glaube ich, ne? Verteilen. Es geht ums Ausmultiplizieren von Klammern, vom Prinzip. Und jeder von uns hat das 1000-mal benutzt. Weil wenn wir irgendwie ausrechnen wollen, 5 mal 17, dann rechnen wir 5 mal 10 und 5 mal 7 und addieren das. Das ist das Distributivgesetz. Ja. Und Kinder können das so lange, bis sie in der Schule hören, dass es Distributivgesetz heißt. Dann haben das gefühlt 80% vergessen, weil auf einmal wird es kompliziert. Jetzt hat es nämlich einen komplizierten Namen. Und das ist genau das, was ich vorhin mit dem Stoff für die 12. Klasse in der 6. Klasse sage. Wenn ich die komplizierten Namen weglasse und sage, nicht, das ist ein Binomialkoeffizient, das ist halt kompliziert, sondern ich sage,
ein Schrauß.
Das ist einfach irgendwas anderes und das können wir so ausrechnen, dann nehmen die Schüler das halt auch an.
Ja.
Ich glaube, das ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt. Das waren so die zwei ersten Dinge, die wir gemacht haben. Damit haben wir gestartet, haben dazu in der Schule AGs angeboten, weil ich ja dadurch, dass ich an der Schule war und auch sehr, sehr, sehr viele Menschen in meinem Studium kennengelernt habe, natürlich ganz gute Kontakte zu vielen.
Na klar, wurde das gut angenommen?
Also wir machen es heute noch.
Ah ja.
Dementsprechend ja.
Also super.
Das funktioniert ganz gut. Wobei es natürlich ein bisschen anders ist als das, was wir jetzt bei Z-Quadrat direkt anbieten. Weil bei Z-Quadrat wissen wir haben halt tatsächlich Schüler, die gehen da ganz bewusst hin in der Schule, wählen sie verschiedene AGs und dann werden sie in eine AG davon gesteckt und ist nicht unbedingt immer die allererste Wahl gewesen.
Mhm.
Also das heißt, da hat man schon immer mal mit einem Schüler oder zwei dabei, die vielleicht das interessant finden, aber vielleicht dem doch nicht so, ich sag mal, folgen können wie andere. Aber das heißt nicht, dass sie da irgendwie dann abgehängt sind oder so, dass sie einfach nebendran sitzen und die Wand angucken, wenn wir irgendwas Tolles machen. Also man nimmt die natürlich dann trotzdem mit. Aber das ist ein bisschen der Unterschied. Also das ist man so ein bisschen, es ist ein bisschen heterogener.
Okay, ja. Mit den AGs habt ihr erstmal angefangen, um quasi mal zu testen, ist das was für uns, können wir das so machen und leisten und kommt das an? Und dann?
Ja, und dann. Dann haben wir festgestellt, dass wir immer mehr Schüler, mittlerweile haben wir es Coaching genannt für Mathematik, weil wir festgestellt haben, dass Nachhilfe immer so einen negativen Touch hat.
Ja.
Jetzt ist auch nicht das, was wir machen.
Genau, wir eigentlich keine Nachhilfe in der Form geben. Wir probieren die Kinder dahin zu bringen, dass sie wieder selbstständig arbeiten können. Und da gehört halt mehr dazu als ein bisschen fachlicher Input und ein bisschen Übung. Sondern da kommen dann auch Dinge auf den Tisch wie Lernstrategien und wie schreibe ich denn eine Klassenarbeit richtig? Wie kann ich mich richtig auf eine Klassenarbeit vorbereiten? Und wie läuft das mit Stresssituationen? Wie können wir üben, dass wir in Stresssituationen Dinge wieder reproduzieren können?
Also viel psychologisches Coaching auch irgendwo.
Da ist sicherlich ganz viel Psychologie dabei. Da ist viel, wir müssen die Schüler kennenlernen dabei und ein persönliches Verhältnis aufbauen, um den anderen einschätzen zu können. Und wenn man das mal so mit einem Schüler für ein paar Wochen gemacht hat, kann man so einen Schüler wirklich, weil wir arbeiten fast ausschließlich im Einzelcoaching, also es sind ganz selten mal Zweiergruppen. Oh. Meistens sind es Zweiergruppen, wenn es befreundete Jungs oder Mädels aus einer Klasse sind. Nein, wir wollen das gerne zusammen machen.
Okay, das geht dann auch.
Das geht natürlich auch. Mhm. Ich sage immer, die Grundvoraussetzung ist natürlich, die müssen sich so gut verstehen, dass sie sich voreinander die Blöße geben können, zu sagen, ich habe es nicht verstanden.
Ja.
Und das auch das fünfte Mal. Und deswegen dieses Vertrauensverhältnis zu sagen, ich habe es nicht verstanden, erklär es mir nochmal. Und das auch nochmal zum fünften Mal zu sagen. Wenn man es zum fünften Mal anders erklärt hat, immer noch sagen zu können, ich habe es nicht verstanden, musst du mir nochmal erklären. Das ist so ein bisschen die Grundlage unserer Arbeit.
Weil okay.
Nur wenn du dieses Vertrauensverhältnis hast und das Kind wirklich sagt, ich habe es aber nicht verstanden und sich das auch traut, dann kannst du dem Kind auch helfen.
Mhm.
Deswegen ist so dieses persönliche Verhältnis halt noch aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges.
Ja.
Und dann redet man halt auch mal 5 Minuten über das Fußballspiel am letzten Wochenende, weil man genau weiß, das Kind ist da Feuer und Flamme für Fußball und wir können irgendwie das Eis, das da gerade vielleicht noch so ein bisschen ist, damit einfach brechen und finden eine ganz andere Ebene zueinander und arbeiten dann lieber von den, weiß ich, 3/4 Stunde, die wir haben, arbeiten wir lieber 35 Minuten intensiv und 10 Minuten reden wir über was anderes und nähern uns immer mehr an, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir die ganze Zeit haben.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass die Kinder sich öffnen können, dass diese Vertrauensbasis geschaffen wird, weil wenn sie sich nicht öffnen können, sind die blockiert. Also so geht es mir, wenn ich mich jemandem nicht öffnen kann und somit kann das alles auch gar nicht richtig fließen. Und ne?
Ja.
So, genau so ist das. So, jetzt machen wir noch ein bisschen weiter in der Geschichte. Ne? Wir haben dann natürlich so nach ungefähr einem Vierteljahr angefangen, Räume zu suchen, wo wir das machen können. Am Anfang haben wir das nur in der Schule gemacht. Und dann habe ich mir in Mainz ganz viele Sachen mit einem Makler angeschaut. Und dann, ich sage heute immer, der Schuft hat mich dann am Ende in unsere Räume gebracht.
Der Schuft.
So als allerletztes, ich muss Ihnen da noch was zeigen. Und dann sind wir da rein und ich fand die Räume sehr schön.
Hat's gleich Zoom gemacht.
Also in dem Tag waren die Räume recht leer, weil da war eine Yogaschule drin. Und oder Yogastudio besser, ne? Also die haben keinen unterrichtet, die haben Yoga gemacht. Dementsprechend waren da halt ein paar Yogamatten am Rand und sonst war es leer. Wirkte sehr geräumig, groß, aber trotzdem sehr freundlich und angenehm. Und
man kam rein und dachte, oh, das ist ja toll hier. Ja klar, der Buddha ist dann rausgegangen und die ganzen Orchideen, die an der Wand waren, die wurden auch mitgenommen.
Ja.
Dann haben wir dem Ganzen unseren eigenen Touch gegeben. Aber ich glaube trotzdem, und die Rückmeldungen gibt es ja auch immer wieder, dass die Räume halt total angenehm, heimelig und so zum Wohlfühlen sind einfach, ja. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, weil wenn ich als Schüler aus der Schule komme und komme in einen Raum, der sieht genauso aus wie mein Klassenzimmer und ich denke mir, boah, ey, da kann ich mich nicht konzentrieren, da kann ich nicht arbeiten, da kann ich nicht so frei sein. Und das war uns ganz wichtig.
Ja, werden vielleicht sogar Ängste getriggert, ne? Wenn die das so verinnerlicht haben, Schule, Mathe, Angst.
Ja. Ich meine, klar, so eine Atmosphäre allein ist ja durch das Licht und so, das sind ja viele Dinge. Ich meine, da gibt es ja ganze Bücher zu, wie man Räume beleuchten sollte und sowas.
Ja,
ne? Heimelig wirkt, was kühl ist, was.
Ja. Das ist mal eigene Wissenschaft für sich quasi.
Genau.
Ne? Genau. Ja.
Naja, dann waren wir irgendwann, oder vor allem Stella, sehr viel empfänglicher für die Idee von unserem Kleinen, dass wir auch so ein Mathematikum machen. Weil die Räume haben wir ja jetzt schon. Jetzt brauchen wir ja nur noch die Sachen, die wir da hinstellen.
Also
nur noch, ne?
Die Idee kam ja aber schon ganz am Anfang, als der Linus, also unser Kleinster, hörte, dass der Papa so eine Mathe-Schule, wie er es genannt hat, aufmachen will. Hat er gesagt, er fände es eigentlich viel besser, wir würden so eine Mathe-Ausstellung aufmachen, keine Mathe-Schule.
Ach, das heißt, Linus war ausschlaggebend, quasi für dieses Projekt.
Genau.
Wie alt war Linus da?
Oh Gott, wie alt war er da?
Ja, das 2016,
da war er 6.
Wow.
Also er fand das immer toll in Siegen, aber das ist ja ewig weit weg.
Gießen.
Gießen.
Oh,
bitte raus, schnell. In Gießen. Ich bring's jedes Mal durcheinander. Mit blöden 2 Buchstaben. Genau, und da haben wir am Anfang auch gesagt, also das, wie sollen wir das denn machen? Ja, auch nachdem wir uns ja vorgenommen hatten, okay, ein großer Raum, mehrere kleine, das geht ja alles gar nicht, das ist nicht möglich.
Ja.
Und als wir die Räume gesehen haben, als er zum ersten Mal mit drin war, war das Erste, was er sagte, hey, wunderbar. Hier können wir jetzt eine Mathe-Ausstellung reinmachen.
Oh, wow.
Ja. Und da haben wir uns natürlich immer noch gewehrt. Oder was heißt gewehrt?
Ich habe dann schon geplant, es gibt eine Möglichkeit, das Mathematikum, Teile des Mathematikums auszuleihen.
Ja, zu mieten quasi.
Also
zu 2 Wochen oder so.
Und ich hatte schon geplant, dass man das nicht einfach mal macht für 3 Wochen, das mietet und mal guckt, was dann passiert.
So eine einzelne kurzeitige Ausstellung
quasi.
Gibt's dann
3 Wochen.
Ja.
Aber irgendwie haben wir nicht so den richtigen Moment gefunden, wann wir das machen können. Und das war für uns sehr schwer. Du willst ja dann natürlich irgendwie vormittags Schulklassen und dann nachmittags vielleicht irgendwie andere Besucher an der Wochenende haben. Und das heißt, du kannst nicht in die Ferien gehen. Aber außerhalb der Ferien hatten wir natürlich dann das Problem, dass wir ja mit unseren Schülern am Arbeiten waren. Mhm. Hatten wir ja schlicht eine Ausstellung für 3 Wochen irgendwo hinstellen und sagen, so, ihr macht das mal alle 3 Wochen zu Hause alleine und dann kommt ihr wieder. Und ich glaube, für mich war das auch so einer der Punkte, der mich am Ende dazu bewogen hat. Und als es hieß, wir machen das, zu sagen, naja gut, andere Möglichkeit haben wir nicht, weil wenn es uns ist, können wir es machen, weil wir wollen. Und dann können wir sagen, wir nehmen ein Wochenende oder wir nehmen einen Vormittag für eine Schulklasse, wenn die dann kommen will. Wir können ja unsere Pläne darum bauen. Und naja, dann ging es mit dem Bauen tatsächlich los. Die Stella hat ja sehr, sehr früh eigentlich schon angefangen zu bauen und hat mal so ihre ersten Gedanken umgesetzt.
Zu bauen? Moment.
Das erste haben wir auch dabei.
Ja? Das heißt, ihr habt, ihr stellt selbstgebaute Exponate da aus. Alles selbst gemacht.
Fast.
Ja, wir haben die Bäume nicht selbst gepflanzt, das Holz nicht selbst
geschnitten. Das jetzt nicht?
Nee, das nicht.
Aber, gut.
Okay. Also, es ist tatsächlich eigentlich nichts wirklich Gekauftes dabei.
Dinge, die man so einfach kaufen kann, wie jetzt. Wir haben so einen Würfelbecher mit Würfeln mitgebracht, den haben wir natürlich gekauft.
Das ist auch, ja.
Aber gerade sehr viele Knobelspiele und so, die kann man, natürlich kann man die kaufen, die kann man auch für zu Hause kaufen, aber dann sind die erstens mal sehr klein und halten natürlich auch nicht so viele Besucher aus. Hab dann festgestellt, auch die anderen großen Science Center bauen selbst, haben selbst Schreiner, die nur dazu da sind, diese Exponate am Laufen zu halten. Und dachte ich, naja gut, dann müssen wir jetzt wohl selbst irgendwie ran und dann... Man kann sehr, sehr viel aus Kugeln und Würfel bauen. Mhm. Und dann haben wir halt mal großen Bestellungen an großen Holzkugeln und Holzwürfeln und alles gemacht und haben dann daraus eben eigene Exponate entwickelt. Natürlich gibt es Exponate, die findet man in jedem Science Center. Das ist so der Summerwürfel ist ein ganz bekanntes Exponat.
Muss
das
quasi ist, für so ein
genau,
Projekt.
Ja. Ja. Da ist auch ganz leicht, das dann zu bauen. Aber es gab auch andere Sachen, wo wir uns überlegt haben, okay, wie können wir dann jetzt verschiedene mathematische Dinge darstellen. So, wie fanden wir es in anderen Museen, die wir gesehen haben? Wie wurde es da dargestellt? Was hat uns gefehlt? Wie würden wir es gern anders machen? Und haben dann auch angefangen, selbst zu entwickeln und ein bisschen umzubauen und so. Und da ist dann ganz, ganz, ganz viel entstanden. Also mittlerweile haben wir wie viele?
57.
Ja, ich glaube.
Das ist ja auch eine ganz schöne Menge. Ja. Ganz schön viel Arbeit dann auch, ja, die dahinter steckt. Auch viele, nicht nur die Arbeit an sich, das zu bauen, sondern auch die Gedanken, die dahinter stecken. Erstmal drauf zu kommen, was können wir da machen? Wie können wir es bauen? Was brauchen wir dafür? Wow, Wahnsinn. Okay.
Ich hätte noch ein paar andere Gedanken, aber ich weiß noch nicht, wie ich sie bauen soll. Das ist, glaube ich, wirklich das größte Problem. Wir probieren ja Dinge aus der Mathematik darzustellen, die irgendwie faszinierend sind. Mhm. Oder wo man irgendwie so eine gewisse Faszination der Mathematik einfach zeigen kann oder weitergeben kann. Und da gibt es natürlich noch viele, viele, viele mehr. Mhm. Aber sie sind halt einfach nicht so leicht zu mitmachen.
Ja, klar.
Umzusetzen. Ja. Ne? Also, ja. Ideen haben wir noch ganz viele. Ne? Wir würden, glaube ich, auch die doppelte Fläche mit Exponaten zupflastern können. Da, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Da kann man doch ganz viel machen. Ne?
Ja.
Unser Ziel ist eigentlich, dass wir mal noch irgendwann ein paar Exponate mehr haben und das dann einfach so ein bisschen rotiert, ne? Dass nicht immer das Gleiche da steht.
Ach so, ja.
Das heißt, dass es irgendwie auch so ein bisschen einen Anreiz gibt, dann nochmal und nochmal und nochmal zu kommen, so wie wir das im Mathematikum ja auch hatten. Ne? Dann gab es dann irgendwie eine Sonderausstellung zum Thema, keine Ahnung, was war da? Ich weiß nicht, wir waren auf ganz vielen verschiedenen Ausstellungen da.
Ja.
Ich habe es vergessen, aber das war halt spannend. Ne? Dann hat man was Neues gehabt, dann gab es einen Raum, da waren nur neue Sachen und da wusste man genau, okay, den nehme ich mir heute relativ ausführlich vor und den Rest, naja, da gehen wir. Wir machen das Gleiche.
Wir haben ja jetzt schon Besucher, die jetzt irgendwie zum dritten Mal da waren, obwohl wir erst ein Jahr aufhaben.
Echt? Wow.
Und dem will man natürlich auch mal was anderes dann bieten.
Na, also
sie sind zwar anscheinend jetzt so zufrieden mit dem, was sie da vorfinden und haben dann auch Sachen, die sie beim letzten Mal nicht geschafft haben, die sie jetzt gerne machen wollen.
Mhm.
Aber man möchte trotzdem irgendwie so ein bisschen Abwechslung bieten. Und man möchte ja auch seine eigenen Ideen irgendwie umsetzen können.
Klar.
Ja,
klar. Ja, was mich freuen würde, vielleicht könnt ihr nochmal kurz zusammenfassen, was genau das Mitmachmuseum Ich mach Mathe denn ist für alle, die davon noch nichts gehört haben. Wir haben jetzt zwar schon über die Exponate kurz gesprochen, aber vielleicht könnt ihr das nochmal zusammenfassen. Was ist denn das genau, das Mathe-Mitmachmuseum?
Soll ich? Willst du? Okay, ich versuch's mal. Also wir sind ein Mitmachmuseum, sprich wir sind kein Museum, wo man reingeht und nur vor irgendwelchen Sachen steht und sich was anguckt, sondern bei uns ist Anfassen ganz dringend erwünscht. Es gibt natürlich ein paar Dinge, die kann man nur lesen. Die sind einfach, weil man sie liest, faszinierend.
Mhm.
Da kann man nicht viel machen. Aber die meisten Sachen sind wirklich zum Ausprobieren, zum Experimentieren, zum Knobeln. Ja, es sind wirklich so typische Knobelspiele oder weitergeführte Knobelspiele. Es sind aber auch Spiele, die man gegeneinander spielen kann, wo was mathematisch hinten dran steckt. Und wir haben ja auch etwas für alle Altersklassen. Also wir starten eigentlich so bei, ich sag immer bei 3. Wir hatten schon 2,5-jährige Kinder da, die haben da
so kleine.
Ja, die haben Spaß gehabt, weil wir haben ein Regal. Das nennt sich das Mary-Regal und das ist so ein bisschen eine Anlehnung an Maria Montessori, die ja mit dieser sehr frühkindlichen mathematischen Bildung angefangen hat. Das ist kein typisches Montessori-Material, sondern es ist ein bisschen von uns und ein bisschen Montessori gemischt. Und da können die ganz, ganz viel schon machen. Wir haben auch normale Exponate in der ganzen Ausstellung verteilt. Da sind dann 2 Figuren dabei immer. Es ist ein Fuchs und eine Eule, Mathilde und Minus. Mhm. Die begleiten quasi unsere kleinen Besucher und zeigen halt, wo es Exponate gibt, die man schon so, Eltern hätten immer gerne Einschätzung, also so ungefähr ab 4 machen kann. Mhm. Wir finden das mit dem Alter immer ganz schwierig, weil es gibt Kinder, die sind einfach 3, die machen Dinge, die macht sonst ein 6-Jähriger.
Ja.
Da muss man das Kind einfach machen lassen.
Und ja, klar.
In dem Alter gibt es auch noch kein Falsch, sondern da gibt es einfach mal das Auseinandersetzen mit der Materie.
Mhm.
Und wir haben dann auch viele Exponate, die eigentlich erst für die Größeren sind. Da gibt es dann leichtere Aufgaben für oder so. Ja, also man kann, und nach oben ist es natürlich offen. Man kann auch mit 100 noch zu uns kommen, ja. Also gar keine Frage.
Okay, das heißt, für jede mathematische Begabung ist da auch was dabei, kann man
ja
sagen.
Ja, also wir haben auch versucht, die Millennium-Probleme, das sind mathematische Probleme, wie viel sind es?
7.
Die sind ungelöst und die sind auch...
6 sind ungelöst.
Ja, okay. Es sind 7 Probleme, 6 davon sind ungelöst.
1 davon habt ihr gelöst.
Nein. Schön wär's. Dann wäre jetzt vielleicht nicht hier, sondern irgendwo mit dem Segelschiff auf dem Pazifik oder so. Weil auf jedes der Probleme ist $1 Million ausgesetzt.
Wenn
dieses Problem gelöst wird, dann kriegt man von irgendeiner Stiftung, ich weiß jetzt gerade nicht mehr von
Clay
welcher.
Institute for Mathematics.
Dann ist ein Preisgeld von 1 Million ausgesetzt. Wow. Und ein Problem wurde gelöst. Derjenige hat aber lustigerweise, ich glaube, sowohl die Medaille, die ihm zustand, als auch den Preis ausgeschlagen, weil er das der Wissenschaft zuliebe gemacht hat.
Wow.
Und nicht für diesen...
Ja, der hat gleich alles ausgeschlagen. Der hat den Preis ausgeschlagen von 1 Million. Der hat die Fields Medal, die er kriegen sollte, das ist die höchste Auszeichnung für Mathematik, also ähnlich wie den Nobelpreis, ausgeschlagen. Und er hatte von jeder renommierten Universität auf dieser Welt Angebote als Professor und er hat alle ausgeschlagen.
Oh wow, okay, ich meine, ist zwar vielleicht ehrenhaft, aber man muss auch mal Lob und Anerkennung annehmen können, ja?
Sollte man. Also und wer bei uns, also wir haben versucht, die Probleme auf einer DIN A4-Seite zu erklären, dass man sie vielleicht verstehen kann, also worum es geht. Natürlich kann man nicht verstehen, was das die Lösung ist, weil die kennt keiner. Aber wer Spaß dran hat, darf sich gerne mit Zettel und Stift bewaffnen und darf sich bei uns hinstellen und mal versuchen. Also wir haben sie zumindest mal aufgeführt. Ja, einen Tisch gibt's auch.
Habt ihr ein Beispiel für ein Exponat, was schon die Kleinsten machen können? Was kann ich mir darunter vorstellen? Sind es dann solche Aufsteckspiele mit diesen Ringen, was es zum Beispiel gibt? Oder was habt ihr da?
Sowas gibt es auch. Wir haben sogar so ein Aufsteckspiel, das nennt sich die Türme von Hanoi, aber die sind nicht für die Kleinen. Die sind eher für die Großen.
Für die Großen?
Sind gar nicht so schwer, gar nicht so leicht. Die sind eher sehr schwer.
Ja, das Aufstecken ist halt leicht.
Das Aufstecken ist leicht, aber das, was man halt machen soll, weil man hat quasi 3 Stäbe, wo diese Scheiben draufstecken. Kennt man ja so diesen Stapelturm für kleine Kinder.
Ja, genau.
Das darf man sich so vorstellen, man hat noch 2 Stäbe nebendran und soll den Turm umziehen. Und zwar soll der, so wie er ist, mit der größten Scheibe unten wieder auf dem anderen Stab sein.
Mhm.
Aber dabei darf man ihn nur so umziehen, dass, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, immer nur eine kleine Scheibe auf einer großen liegt, keine große auf einer kleinen.
Genau.
Und man darf die Scheiben auch nicht nebendran legen.
Aber ich habe 2 Stäbe rechts und links.
2 Stäbe noch dazu, ja.
Aber das heißt, du darfst auch immer nur eine Scheibe bewegen. Das ist vielleicht auch noch so ein ganz wichtiger, Aspekt.
Es ist immer so schwer zu erklären, wenn man nicht das Material hat.
Und man muss sich daran tasten. Und je mehr Scheiben man auf den Stapel legt, desto schwerer wird es. Desto mehr Züge braucht man natürlich auch. Und ja, das ist eher nichts für die Kleinen.
Nee, ich wollte gerade sagen, klingt ein bisschen knifflig.
Wenn du gerade so fragst, was können die Kleinen machen, da gibt es dann Dinge zum Ausprobieren mit Zahnrädern oder dann gibt es irgendwelche Würfel von verschiedenen Farben, die man irgendwie in bestimmte Anordnung bringen muss oder irgendwelche Muster, die man aus farbigen Stäbchen nachlegen oder fortsetzen muss. Das Gleiche mit vom Prinzip her mit Perlen, die man auffädeln muss.
Ja, es gibt dann zum Beispiel so Vorlagen, da hat man dann ein Bild und da ist eine lila eine Perle, eine gelbe Perle, eine rote Perle. Und dann soll das Kind halt die lila eine Perle zuerst auf den Faden, dann die gelbe, dann die rote.
Okay.
Weil so Mathematik in ihrer Grundstruktur, wie man sie eigentlich für kleine Kinder immer erklärt, ist einfach nur, es geht nur um Strukturen, um Muster und um nichts anderes. Also in ihrem Kern ist die Mathematik ja nichts anderes, als dass wir über Strukturen und um bestimmte Muster reden. Und darum geht's. Also eigentlich kann man Mathematik für die Allerkleinsten ganz, ganz einfach zu Hause machen. Ohne Probleme, ja. Also mathematische Grunderfahrung wäre eigentlich... Die meisten Eltern sehen das gar nicht. Also wir hatten schon Eltern, die da sagten, naja, da können sie schön spielen, ne? Und ja. Wir haben dann versucht zu erklären, dass sie nicht... Die spielen, ja. Spiel ist ja der Kern eines jeden Kindes, wo es was lernt.
Genau.
Aber die spielen nicht einfach nur, sondern die Matten machen gerade ganz viel Mathematik, viel mehr als vielleicht manche Erwachsene an den Exponaten
machen. Da denkt
man
halt nicht
ja.
dran, ja.
Und wir haben zum Beispiel so eine Schattenstadt, nee, wie ist denn die Bausteinestadt? Ich habe gerade vergessen, wie wir sie genannt haben. Da haben wir verschiedene Häuser ausgesägt aus Holzplatten, die sind so an der Wand und dann kann man mit Bausteinen quasi diesen Schatten nachbauen. Man muss die Bausteine vorne dran setzen und Erwachsene finden, das ist total einfach.
Aha.
Aber sich das mal zu überlegen, ich habe eine eindimensionale Fläche und ich soll das jetzt irgendwie umsetzen. Ich muss da so ein dreidimensionales Gebilde vorne dran bauen. Das ist für ein Kind teilweise ist so viel, was da passiert im Kopf einfach. Ja?
Mhm. Darf ich dich kurz korrigieren? Die Fläche ist zweidimensional.
Was habe ich gesagt?
Eindimensional.
Oh. Nein. Nein. Habe ich danach aber wenigstens dreidimensional gesagt? Ja, habe ich dann auch zweidimensional gesagt? Okay. Ja, genau. Also da passiert ganz, ganz, ganz viel bei diesen Dingen, die eigentlich auf den ersten Blick, wo man denkt, also manche denken dann wirklich, naja, komm, das habe ich ja zu Hause, ja.
Ein paar Bauklötze, ja. Und
man nutzt aber auf dem Weg nicht zu Hause.
Nee, genau, richtig. Aber das ist genau das, was wir am Anfang schon gesagt haben, dass Mathe viel mehr ist, als einfach nur rechnen mit Zahlen. Und ich lese gerade ein Buch, das heißt Nebelsphäre. Und eigentlich geht es da gar nicht vorrangig um Mathe, aber die Hauptprotagonistin ist begeisterte, leidenschaftliche Mathematikerin. Und die sagt in diesem Buch, Mathematik und Kreativität sowie das Gespür für Schönheit und Kunst gehören unmittelbar zusammen. Würdet ihr den Satz so unterschreiben?
Ich glaube schon.
Ja.
Also man kann ja auch wirklich feststellen, dass ganz viele Mathematiker häufig gute Musiker sind und umgekehrt, weil da ganz enge Verbindungen sind, die man gar nicht so einfach auf den ersten Moment erklären kann. Aber da geht es halt auch um Muster und Struktur in der Musik und in der Kunst natürlich auch.
Ja, aber gerade du erklärst ja immer, also wir haben ja auch ein Exponat, das heißt der goldene Schnitt, da wird der goldene Schnitt erklärt, den man in der Natur immer wieder findet.
Und Fibonacci-Folge, gell?
Ja.
Ja. Yes!
Und man einfach, das ist einfach für uns ästhetisch schön, wenn etwas im goldenen Schnitt liegt und so. Und das ist aber wiederum, hat es ja was mit Mathematik zu tun. Und das ist so, das, was mich immer fasziniert, dass diese menschgemachte Mathematik überall schon existiert.
Überall und, im Universum, in der Natur, überall begegnet uns das, ne?
Ja. Ich finde das Faszinierendste an der Mathematik eigentlich, dass das alles zusammenpasst.
Ja, dass es funktioniert.
Da gibt es Menschen, die haben vor 5000 Jahren Mathematik gemacht und das ist heute immer noch gültig.
Ja.
Genau wie das, was sie vor 3000 Jahren und vor 2000 Jahren gemacht haben. Und das ist halt immer nur irgendwie erweitert worden. Es gab irgendwie ein Gerüst, selbst das Gerüst wurde irgendwie immer nochmal erweitert, das Fundament wurde immer größer, alles wurde immer mehr, man hat immer mehr da drauf gesetzt und trotzdem passt irgendwie immer noch alles zusammen. Und es ist auch gefühlt unmöglich, dass es nicht mehr zusammenpassen könnte. Und es wird ja extra so gemacht, dass es da reinpasst.
Ja, ja.
Und trotzdem beschreibt es das, was es ist. Also es ist nicht so, dass man es irgendwie so anpasst, dass es in dieses mathematische Gerüst passt und dann erklärt es die Wirklichkeit nicht mehr, sondern es erklärt die Wirklichkeit natürlich trotzdem noch.
Mhm.
Und das ist irgendwie für mich der faszinierendste Punkt an der ganzen Sache.
Ja.
Und ich finde, das Faszinierendste dabei ist, wenn man so drüber nachdenkt, dass es die Zahl 0 in Mitteleuropa erst seit 250 Jahren gibt.
250 Jahre? Erst? Echt?
Und vorher gab es die Zahl 0 nicht.
Oh, okay.
Man kann sogar relativ leicht erklären, warum, also ohne dass man jetzt viel zu viel wegnimmt.
Kurz.
Die Zahl 0 ist irgendwann in Indien erfunden worden, so ich glaube im 4. Jahrhundert oder so. Da hat ein Kaufmann Punkte gemacht, wo er irgendwie nichts mehr hatte oder wo er irgendwie ein Zeichen hinsetzen musste, weil es gab als Ziffern halt nur die 1 bis 9.
Mhm.
Der brauchte einen Platzhalter.
Ach so.
Er hat einen Punkt gemacht. So, und das war für die Inder auch nicht problematisch und das hat sich dann immer weiter verbreitet durch Handel und ähnliche Sachen. Gerade Händler waren ja die schreiben, solche Zahlen schreiben mussten.
Mhm.
Und nach Mitteleuropa kam es nicht, weil die Kirche gesagt hat, die Zahl 0 kann es nicht geben.
Tatsächlich, die Kirche hat das,
die
hatte
Kirche
da
hat
was
gegen. Die 0 gibt es nicht. 0 ist nichts und nichts kann es nicht geben, das muss Teufelswerk sein.
Teufelszeug.
Und dann hat es tatsächlich, ne, nachdem wir über Aufklärung und Protestantismus und so reden, dann noch ein bisschen gedauert. Und irgendwann haben die Mathematiker festgestellt, wir brauchen das halt einfach. Wir können einfach das, was wir machen, nicht mehr weitermachen, wenn es dann nicht die Null gibt. Die haben dann noch ein paar Umwege genommen mit ganz, ganz, ganz kleinen Zahlen gerechnet statt mit Null und festgestellt, das funktioniert alles so, was sie sich so vorstellen. Aber tatsächlich hat die Null dann erst Einzug erhalten Ende des 18. Jahrhunderts.
Das ist ja spannend. Wieder was Neues gelernt. Interessant. Okay. Jetzt kommen wir nochmal auf die Exponate zurück. Ihr habt nämlich heute hier was mitgebracht.
Ja.
Das müsst ihr mir mal erklären. Es sieht schon mal spannend aus. Leider könnt ihr das jetzt zu Hause nicht sehen. Sieht aus wie so ein rundes Tablett im Prinzip. Ne?
Jetzt genau. Und holt der Kai, deine Aufgabe ist, hältst du das ein bisschen fest?
Kai legt jetzt gerade noch rote, wie nennt man das, Kugelstangen.
Ja.
Das Kugelstangen drauf.
Genau, das sind
sechs Stück.
Damit ihr euch das vorstellen könnt, sind das vier Stangen. Da sind drei Kugeln hintereinander. Die sind gerade. Und wir haben zwei Stangen, da sind vier Kugeln hintereinander. Die Aufgabe ist, aus diesen Kugelstangen eine dreiseitige Pyramide zu bauen.
Oh Gott, okay. Also ich muss gleich von weg sagen, meine mathematische Begabung, wie soll ich sagen, also man würde bei mir eher sagen, naja, die ist halt eher sprachbegabt. Ja? Nur mal von weg. Also, uiuiui, warte. Kriege ich Hilfestellung vielleicht?
Ja, probier mal aus und wir gucken mal.
Okay. Guck dir mal alles an, was du so zur Verfügung hast. Und also die Fläche, die auf dem Boden ist, das ist vielleicht so der Tipp, das ist ein Dreieck.
Ja, genau, Dreiecke.
So, für welche Altersgruppe ist das?
Kinder machen das einfacher, besser und schneller als Erwachsene. Ich würde sagen, das ist so das typische Alter ab, keine Ahnung, 5, 6.
Ja, aber wie gesagt, aber Erwachsene haben da größere Probleme mit, weil wir denken zu kompliziert.
Oder zu eingefahren, das trifft es ja, glaube ich, besser, ne?
Ist gar nicht so einfach für mich jetzt auf den ersten Blick. Man braucht schon ein großes logisches Denkvermögen, würde ich sagen.
Ausnahmsweise bei diesen Knobeldingern ist auch ein bisschen Logik dabei. Eigentlich gibt es ganz viel Vorstellungsvermögen. Wie sieht so ein Ding überhaupt aus am Ende? Und wie kann ich meine Stangen davon unterbringen?
Ja.
Aber du hast die Logik gerade angesprochen und ich finde die Logik bei dieser Aufgabe immer sehr schön. Und deswegen bewaffne ich mich mal mit ein bisschen Hilfsmaterial von dem anderen Exponat. Und wir überlegen uns jetzt mal gemeinsam, wie denn diese Pyramide aussehen könnte. Erste Information, die wir bekommen haben, ist, die Kantenlänge ist 4 von dem dreieckigen Boden. Und wenn wir uns die Stäbe anschauen, wir haben sie am Anfang schon beschrieben, wir haben zwei Stäbe mit 4.
Genau.
Und ich lege die jetzt einfach mal dahin, wo die Würfel sind. So, da liegen 4.
Ja.
So, und jetzt haben wir ein Dreieck mit 3, was wir noch bauen müssen.
Das heißt hier so ran.
Das wäre eine Möglichkeit, genau.
Aber dann habe ich doch hier 5.
Dann geht's nicht mehr. Genau.
Dann kriegst du den da nicht hin. Das ist irgendwie schlecht. Kannst du denn nicht mal, bau das nochmal auf. Kannst du das denn irgendwie den hier vielleicht noch anders hinlegen?
Ach so. Ach so. Und hier.
Achtung.
Ah, mein Gott, tatsächlich. Ah, das gibt's ja nicht. Wuhu. Ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, dass die ja dann...
Genau, und das Lustige ist, du baust im Endeffekt... Du baust zweimal das gleiche Teil. Also du baust aus jeweils zwei Dreiern und einem Vierer baust du zweimal das gleiche Teil und drehst sie nur um und baust sie nach.
Oh mein Gott, tatsächlich. Ist ja Wahnsinn. Boah, mir ist ganz heiß, wie ich so aufgeregt war. Da werden bei mir die Erinnerungen aus der Schule getriggert ein bisschen.
Ja, das ist so
9.
schade.
Klasse, das war eine schwierige Zeit, sagen wir es mal so.
Bei wem war die 9. Klasse eigentlich nicht schwierig?
Ich glaube bei jedem, wenn man so die Schüler so sieht immer und die 9. Klasse ist, glaube ich.
Nee, im Ernst. Also ich bin jetzt richtig nervös geworden und war auch echt blockiert irgendwo, kann man sagen. Das ist interessant, was hier gerade passiert ist, was bei mir gerade passiert ist. Diese Erwartung, okay, an mich selbst oder andere gucken und hören mir zu. Ich muss das jetzt lösen. Ich habe mich fast gefühlt wie an der Tafel, obwohl die Situation mit euch natürlich viel entspannter ist. Aber ganz interessant.
Ja.
Jetzt bin ich echt
überrascht. Deswegen hat man ja in der Ausstellung dann nicht, sondern da sitzt man alleine. Und kann ausprobieren. Und das machen auch viele. Die probieren aus, dann geht nicht, dann machen sie was anderes. Viele kommen dann nochmal zurück zu einem Exponat, probieren wieder aus. Aber es beobachtet sie ja keiner. Es guckt ja keiner zu, kontrolliert keiner. Es kann uns jeder fragen, immer jederzeit. Die Pyramide haben wir auch in klein fertig da stehen, dass man sich erstmal, das hattest du ja jetzt nicht, du konntest dir gar nicht vorstellen, wie sie am Ende aussehen soll.
So kann man sich besser orientieren schon mal, wie kann das aussehen, ne?
Genau.
Okay. Würdet ihr sagen, das ist eigentlich perfekt für Menschen oder auch Kinder, die Probleme haben, Mathe wirklich zu, oder Zahlenräume nicht zu begreifen, Mathe an sich nicht verstehen, die das nicht verstehen?
Also ich sag mal so, es ist wahrscheinlich nicht schlecht dafür, um den Kindern zu zeigen, dass Mathe mehr ist. Und dass Mathe nichts Schlimmes ist. Weil das meistens, wenn ein Kind an dem Punkt angelangt ist, dass es das Gefühl hatte, ich kann das einfach nicht. Und bei vielen, da ist in der Schule schon, sobald Mathe ist, dann heißt es, okay, kann ich nicht. Kann ich nicht, und die haben sich auch nicht abgefunden. Und wir haben manchmal Eltern, die kommen mit ihrem Kind und die haben ihr Kind in die Ausstellung geschleift. Und jetzt muss ich hier Mathe machen. Und dann stellen die aber fest, okay, das ist ja gar nicht so hier. Und viele sagen dann auch, also hier hat mir das echt Spaß gemacht. So macht das Freude.
Ach, schön.
Ja. Und klar muss man dann aber weiter dran arbeiten. Also das Kind dann wieder in die Schule zu stecken und zu sagen, ja, jetzt hast du ja gesehen, das ist schön, ja, mach mal weiter, das geht nicht. Nee, ja, klar. Also eigentlich fängt dann im Endeffekt die Arbeit von uns dann wieder an oder von ihm, den Kindern zu zeigen, dass sie das auch in der Schulmathematik irgendwie umsetzen können.
Ja,
ja, aber also ich denke, wenn ich viel mit kleineren Kindern arbeite, der Grundstein dieser Vorstellung, was ist ein Zahlenraum und was sind Mengen und so, das fängt halt ganz klein an. Und wenn das von klein auf nicht geübt wird, also nicht, dass ich mich jetzt hinsetze und sage zu meinem Kind, so, jetzt hast du hier die Kugeln, wie viel sind das und so, sondern einfach dieses Arbeiten, das Anfassen von so Material, weil viele denken da gar nicht mehr dran, wie wichtig das ist, dass wir Perlen auffädeln, dass wir mal mit Würfeln spielen, dass wir einfach mal Mengen sehen, dass wir Unterschiede sehen und so.
Überhaupt spielen?
Ja.
Also spielen meine ich jetzt nicht auf dem Tablet rumtippen, ne?
Nee, das ist klar.
Was spielen. Ja,
diese Dinge in die Hand nehmen.
Gesellschaftsspiele sind ja wieder sehr im Kommen, glücklicherweise, finde ich, weil ich bin ein Spieljunkie. Und
ein Brettspieljunkie.
Ein Brettspieljunkie. Ich war auch mal Computerspieljunkie, aber das bin ich nicht. Man muss ja aber alles mal kennenlernen. Nein, das ist genau das Brettspiele. Und es gibt so tolle Brettspiele auch für kleine Kinder mittlerweile.
Hast du eine Empfehlung?
Ich habe ganz wahrscheinlich ganz, ganz
viele. Oh, jetzt legt er los.
Das hängt vielleicht ein bisschen davon ab, was für ein Alter wir irgendwelche Dinge empfehlen. Und wie erfahren die Kinder sind, die Spiele spielen.
Na klar.
Also wir haben mit unserem Kleinen, da war der vielleicht 2, haben wir Monster gespielt. Das ist ein Haber-Spiel, wo es im Prinzip nur darum geht, mit einem Rennauto über eine farbige Rennstrecke zu fahren. Und man kann immer einen Würfel, die zeigen verschiedene Farben an, nutzen, um auf das nächste Feld dieser Farbe zu gehen, wenn es denn direkt vor einem liegt. Und mathematisch gesehen, das ist ein Optimierungsproblem. Man hat gewürfelte Farben, also 6 oder 8 Würfel wirft man. Und die muss man natürlich in die optimale Reihenfolge bringen.
Ja.
Ja, zum Beispiel kann ich vielleicht weiß, rot und grün gehen, aber wenn ich mit dem blauen starte, dann kann ich vielleicht blau, rot, gelb, grün, weiß und schwarz gehen.
Mhm.
Weil irgendwie der Weg dann besser ist. Das ist für mich so ein typisches Beispiel, wo Mathematik in einem Spiel vorkommt, ohne dass da Zahlen auftauchen, ohne dass da irgendwo Mathematik draufsteht oder irgendwas ähnliches. Und trotzdem fördert es natürlich genau dieses mathematische Denken, dieses mathematische Verständnis,
was da draufsteht. Ja, klar.
Also, wenn man sagt, für die ganz Kleinen, ist das sicherlich ein total toller Tipp. Mhm. Später gibt es dann ganz viele andere Sachen. Die werden ja mittlerweile auch entsprechend mit Kinderspiel des Jahres ausgezeichnet.
Mhm.
Spiele des Jahres sind in der Regel ja auch schon für Kinder ab 8 spielbar. Das ist ja ungefähr so ein bisschen die Größenordnung,
dass
es ein Familienspiel ist.
Aber auch da, finde ich, muss man dazu sagen, weil das stelle ich immer wieder fest, dass auch wir haben ja auch so einen kleinen Museumsshop quasi, wo ein paar Spiele stehen, wo deine Eltern drauf gucken und sagen, oh nee, das ist erst ab 5, du bist aber erst 4.
Ah, ja.
Okay. Und da muss man echt so aufpassen, weil natürlich ist das eine Empfehlung. Aber man kennt nicht alle Kinder und nicht jedes Kind ist mit seinem 5. Geburtstag in der Lage, dieses Spiel zu spielen.
Ja,
andere sind es mit 7 noch nicht und manche sind es mit 3 halt schon.
Ja.
Da muss man einfach selbst auf sein Kind gucken.
Und
diese Empfehlung kann man sich ja angucken. Man sollte eher gucken, was interessiert mein Kind jetzt gerade. Weil wir sind total fixiert alle immer auf Altersangaben und Altersfreigaben und so.
Mhm.
Und da geht so in die Individualität verloren.
Ja, absolut. Ja. Glaubt ihr, dass jeder ein Gefühl für Mathe bekommen kann, für Mathematik? Oder ich habe ja vorhin gerade gesagt, oh, ich gehöre eher zu den Sprachbegabten, wenn man es so einordnen möchte in Kategorien. Ist da was dran? Gibt es Menschen mit einem größeren, die schon so geboren werden, mit einem größeren mathematischen Verständnis und andere, die es eher mit der Sprache haben? Kann man das so einteilen oder ist das Quatsch?
Also ich würde sagen, man kann das durchaus in einem gewissen Sinne so einteilen, dass man denkt, jeder hat seine Begabung an verschiedenen Stellen. Ob das jetzt tatsächlich von Geburt an fix ist oder ob das auch durch die ganz, ganz frühkindlichen Erfahrungen, die man mit seinen Eltern macht, kommt. Also welchen Einfluss hat, ich weiß nicht, ob das ernsthaft untersucht ist.
Ich denke mal, da gibt es Untersuchungen zu, aber da gibt es dann tausende Ergebnisse zu den tausend Untersuchungen. Ja. Ich glaube auch, dass unsere Kinder, die sicherlich ja irgendwie dann was Mathematisches mitgekriegt haben, also da war das Grundverständnis von Anfang an ja sehr groß.
Aber die haben ja aber wahrscheinlich nochmal was anderes von zu Hause mitbekommen, so im Alltag auch, als das vielleicht in anderen Familien.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja? Also dass du eben nicht, also wir haben uns auch nicht hingesetzt und haben ihnen jetzt versucht, die Mathematik einzuflößen. Ja?
Mhm.
Das war gar nicht. Also ich war immer wieder eher zurückhaltend und habe gesagt, kannst du nicht jetzt. Mein Sohn sagte, kannst du mir mal erklären, was ein Bruch ist? Und wie alt war er? 5 oder so? Da dachte ich, oh Gott, du kannst ja eigentlich nicht springen. Ja, aber auf der anderen Seite geht es halt genau darum, den Kindern das zuzutrauen und das Kind in dem Moment ernst zu nehmen. Und wenn das Kind dann feststellt, oh, die trauen mir das zu, die geben mir eine Antwort und ich darf mich damit befassen, dann baut sich die Hemmschwelle ab, wenn sie existiert, und beziehungsweise baut sich gar nicht erst auf. Ja, wenn ich meinem Kind dann immer sage, wenn es das Interesse so früh hat, ja, nee, das machst du in der Schule und das machst du später und so, dann machen diese Kinder dicht.
Mhm.
Da machen Kinder, die vielleicht auch wirklich eine mathematische Begabung haben, dicht.
Ja.
Weil ihnen das einfach, es wird ihnen nicht zuteil, es wird, man traut es ihnen nicht zu. Und da kann man, deswegen liegt es, glaube ich, ganz viel auch an dem, einfach an dem Umfeld, was die Kinder geboten kriegen. Mhm. Ja. Und da muss man sich einfach trauen, dem Kind die Möglichkeit zu geben, wenn es das haben möchte.
Genau, also nicht nur mit Mathe. Ich habe da auch mal was von gelesen, dass es bestimmte Zeitfenster oder Lernzeitfenster bei Kindern gibt. Ja. Und die gilt es eigentlich zu nutzen. Ne?
Ja, genau.
Also ist im Prinzip, was du gesagt hast.
Ja.
Wenn das Kind dieses Interesse zeigt, dann ran.
Genau.
Ja?
Dann einfach geben, was es haben möchte. Man muss sich nicht hinsetzen und noch mehr reinschaufeln in das Kind, als das Kind möchte.
Ja.
Aber das, was es will, das sollte man ihm geben.
Und absolut.
Nutzt es das. Ja. Dann nutzt es das auch.
Genau. Für alle, die jetzt interessiert sind, die auch mal Lust haben, an einem Workshop teilzunehmen oder aber auch ins Mitmachmuseum zu kommen, wo findet man euch?
Man findet uns direkt in der Mainzer Innenstadt, direkt am Fischtorplatz. Und zwar ist die Adresse die Rheinstraße 43 bis 45.
Mhm.
Ist die domzugewandte Seite der Rheinstraße. Und also wie gesagt, unmittelbar am Fischtorplatz.
Mhm. Wann hat die Mitmachausstellung geöffnet? Die hat, glaube ich, nicht täglich geöffnet. Wie ist das?
Nee, das ist so ein bisschen komplizierter, dadurch, dass wir sie ja immer um unsere Workshops und Kurse und Coaching rumbasteln müssen.
Mhm.
Machen wir meistens an einem Wochenende im Monat komplett auf und an einem Wochenende einen Tag, meistens der Sonntag. Und das steht dann halt immer auf der Homepage.
Das heißt, es gibt noch eine Webseite. Wie heißt die?
Ja, die für Z-Quadrat heißt www.z-quadrat-mainz.de.
Mhm.
Und für Ich mach Mathe dann vollkommen überraschenderweise www.ich-mach-mathe.de.
Das kann sogar ich mir merken. Sehr schön. Das verlinken wir natürlich noch in den Shownotes. Das heißt, jeder kann es nochmal in Ruhe nachlesen. Und wird euch dann auch hoffentlich finden. Was steht als nächstes an? Ist irgendwas geplant jetzt demnächst? Dieses Jahr vielleicht noch?
Also wir haben das am letzten Wochenende vor Weihnachten, haben wir die Ausstellung nochmal geöffnet und haben auch so einen offenen Workshop zum Thema Sternefalt, den hast du vorhin ja schon erwähnt.
Mhm.
Der ist quasi in die Ausstellungsöffnung integriert. Da gibt es einfach ein Exponat an dem Tag nicht und dann kann man sich einfach zur Stelle an den Tisch begeben und Sterne, die man dann da falten kann.
Mhm.
Ansonsten geht unser Programm tatsächlich im Januar, am 2. Januar weiter. Da startet nämlich mein Abi-Kurs für die Leistungskursschüler, die schriftliches Abi im Januar schreiben. Und ansonsten haben wir dann ab Januar wieder gefühlt alle 2 Wochen Workshops, alle 2 Wochen die Ausstellung offen.
Mhm.
Und dazwischen ganz viel Kindergeburtstage.
Kindergeburtstage.
Haben wir noch
gar nicht erwähnt. Das kann man bei euch auch machen.
Dann kann man unsere Kindergeburtstage feiern, ja.
Ach, cool.
Genau, man kann auf unserer Homepage so ein Formular ausfüllen, was man gern für ein Thema hätte, für wie viele Kinder das sein soll, welches Alter.
Mhm.
Und dann gucken wir, ob der Termin möglich ist, den man sich wünscht und ob das halt ungefähr so passt.
Mhm.
Wir hatten auch schon mal Anfragen für 15 Kinder, die wollten den Zauberwürfel lernen.
Und waren 8?
Nee, 9. Das war der 9. Geburtstag.
Ist das zu früh?
Es ist nicht zu früh, aber bei 15 Kindern auf einem Kindergeburtstag ist halt... Da kommen die Kinder ja nicht extra, weil sie sich dafür interessieren, sondern sie kommen wegen dem Geburtstag.
Ja.
Und da, glaube ich, immer so ein bisschen, da kippt die Stimmung im Zweifel. Also muss man halt sich überlegen, ja, habe ich wirklich 15 Kinder, die total heiß drauf sind, den Zauberwürfel zu lernen? Okay, dann kann man das machen, ja.
Mhm.
Da muss man halt immer so ein bisschen gucken. Also da reden wir dann auch mit den Eltern, dass wir das Passende finden.
Ja.
Weil es soll ja auch dem Geburtstagskind gut gefallen.
Klar.
Und dass man da irgendwie einen Weg findet. Also die Möglichkeit besteht natürlich. Gucken wir dann ganz individuell, was zu dem einzelnen Kind am besten passt und dann...
Ja.
Wenn es irgendwie geht, machen wir das.
Toll, klingt super. Okay, also Kontakt über die Webseite oder aber auch über Facebook, da seid ihr nämlich auch.
Ja, genau, das geht auch.
Vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Das war echt spannend für mich, mit euch darüber zu sprechen, darüber mehr zu erfahren und überhaupt zu erfahren, dass es dieses Mitmachmuseum gibt. Ich wusste bis vor kurzem nichts davon. Finde ich eine tolle Sache, was ihr da macht. Klasse.
Okay. Vielen Dank.
Danke euch. Wir hören uns.
Gerne. Mainz gehört. Der Podcast für, über, in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.